Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 21 bis 24. Wie schon am Anfang gesagt, wir werden heute unsere Reihe durch den Epheserbrief abschließen mit den Worten, die Paulus hier ganz am Schluss der Gemeinde in Ephesus mit auf den Weg gibt, unter Inspiration des Heiligen Geistes. Und wir hören Gottes lebendiges Wort ab Epheser, Kapitel 6. Vers 21. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe, samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie gesagt, wir sind am Ende unserer Reihe durch den Epheserbrief angekommen. Und dieser Epheserbrief, der endet mit einem Gruß und einem Segensgebet. Und im Zentrum dieser Abschiedsworte von Paulus steht ein Mann, den wir bisher noch gar nicht kennengelernt haben. Sein Name ist Tychikus. Und dieser Tychikus bekommt von Paulus den Auftrag, die Epheser zu trösten. Das sehen wir am Ende von Vers 22. Und nun ist es ja so, dass jeder einzelne Mensch, jeder von euch und jeden, den ihr auf der Straße trefft, auf der Suche nach Trost ist. Ja, jeder Mensch stellt früher oder später in seinem Leben fest, dass Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt und dass Dinge im Leben passieren, die wir einfach nicht mögen, um es vorsichtig zu sagen. Ständig erfahren wir Dinge, erleben wir Dinge, erleiden wir Dinge, die uns frustrieren oder die uns sogar in tiefe Trauer stürzen. Und Trost ist das Gegenmittel dagegen. Trost ist das, was uns über diese negativen Erfahrungen hinweghilft oder uns zumindest durch diese negativen Erfahrungen hindurchhilft. So wie jeder Mensch ausnahmslos jeder Leid erfährt, so ist auch ausnahmslos jeder Mensch auf der Suche nach Trost. Der Deutschlandfunk berichtete über diese Suche im Januar 2019. Unter der Überschrift »Wie Menschen Trost finden« schreibt die Journalistin über ein Forschungsprojekt der Universität in Potsdam. Und das Thema dieses Forschungsprojektes war es, wie es gelingt zu trösten. Und der Artikel beschreibt eine Gruppe von Studenten, die geforscht haben, praktisch und theoretisch, wie man es schaffen kann, Menschen zu trösten. Ja, dann werden in diesem Artikel verschiedene Ansätze genannt, Versuche und Experimente. Und ich bin ganz sicher, vieles, was diese Studenten herausgefunden haben oder durchdacht haben, das hilft auch bis zu einem bestimmten Grad. Zum Beispiel haben sie festgestellt, dass Trösten, also wenn eine Person eine andere tröstet, nicht nur dem hilft, der getröstet wird, sondern auch tatsächlich dem hilft, der tröstet. Aber eine Sache in diesem Artikel fällt auf. Von vornherein gehen die Studenten in diesem Forschungsprojekt und auch die Autorin, die diesen Artikel schreibt, davon aus, dass es gar keinen wirklichen Trost gibt. Denn der Untertitel dieses Artikels lautet, weil nicht alles wieder gut wird. Also auf der Suche nach Trost, weil nicht alles wieder gut wird. Die Autorin und die Studenten gehen also nicht davon aus, dass es einen wirklichen Ausweg, einen wirklichen Trost gibt, der die Botschaft hat, es wird tatsächlich alles wieder gut. Nach solch einem Trost, und das ist das Traurige an diesem Artikel, hat man heutzutage im Prinzip die Suche aufgegeben. Und wie ist es jetzt mit uns Christen? Wir Christen sind heutzutage einerseits in einer viel besseren Lage. Denn wir wissen, dass es tatsächlich eines Tages so sein wird, dass alles wieder gut wird. Wir wissen, dass all das Leiden, durch das wir jetzt durch müssen, mehr als weggewischt werden wird, mehr als übertroffen werden wird durch den Trost, den wir eines Tages bekommen werden. Aber andererseits befinden wir uns eben in einer ähnlichen Lage. Wir sind errettet, aber wir sind noch in dieser Welt. Wir wissen, dass alles Leid eines Tages zu Ende sein wird, aber jetzt erfahren wir Leid wieder und wieder. Und für die Epheser damals sah das so aus, dass sie merkten, dass der Glaube hier auf der Erde für sie nicht nur Freude bedeutete, sondern auch Verfolgung. Vielleicht nicht Verfolgung in dem Sinn, dass sie direkt ins Gefängnis geworfen wurden, aber vielleicht, dass sie ausgelacht wurden, dass sie verschiedene Rechte nicht bekommen haben, dass sie vielleicht auf der Arbeit Probleme bekommen haben. Und sie wussten, dass es sehr viel kosten konnte, allein an dem Beispiel von Paulus, der ja zu der Zeit, als er den Epheserbrief schrieb, ein Gefangener war. Paulus hat all das im Blick. Paulus selbst braucht Trost, denn er ist ja gerade in einer ziemlich schlimmen Situation. Und er weiß ganz genau, dass auch die Epheser Trost brauchen. Und deswegen endet er seinen Brief mit zwei Anliegen. Er sagt erstens in den Versen 21 und 22, ich schicke euch mit Tychikus jemanden, der euch trösten wird. Und das zweite, was er sagt, in den Versen 23 und 24, ich spreche euch den Trost des Evangeliums zu. Und so ist mein Thema für heute Morgen geistlicher Trost zum Abschied. Ich habe drei Punkte. Geistlicher Trost zum Abschied. Erstens, bei geistlichem Trost geht es um das wirkliche Leben. Zweitens, für geistlichen Trost braucht es übernatürlichen Frieden. Und drittens, den geistlichen Trost gibt es aus besonderer Gnade. Nochmal geistlicher Trost zum Abschied. Bei geistlichem Trost geht es um das wirkliche Leben. Für geistlichen Trost braucht es übernatürlichen Frieden und den geistlichen Trost gibt es aus besonderer Gnade. Kehren wir zurück zu Tychikus, mit dem Paulus ja beginnt. Wir finden im Neuen Testament keinen ausführlichen Bericht über ihn, sondern nur 5 kurze Verweise auf ihn. Er wird hier am Ende des Epheserbriefes erwähnt und dann auch am Ende des Kolosserbriefes. Und beide Briefe hat Paulus vermutlich zu einer sehr ähnlichen Zeit geschrieben. Beide Briefe sind ähnlich aufgebaut, das hatten wir immer mal wieder in unserer Reihe und behandeln auch ähnliche Themen. Und beide Briefe wurden sehr wahrscheinlich von Tychikus an die Gemeinden in Kolosse und Ephesus überbracht. In der Apostelgeschichte in Kapitel 20 erfahren wir, dass er aus der Provinz Asien stammte, also aus der heutigen Türkei. Und die kirchengeschichtliche Tradition, die berichtet sogar, dass Tychikus eben aus der Gemeinde in Ephesus stammte. Aber das ist nicht sicher. Tychikus war also über einen langen Zeitraum ein enger Mitarbeiter von Paulus. Und zu der Zeit, als Paulus jetzt das erste Mal in Rom gefangen war, war er einer der wenigen, die Paulus unterstützten. Und später, als Paulus dann wieder freigelassen wurde, da unterstützte Tychikus ihn weiter. Ja, zum Beispiel im Titusbrief sehen wir, dass Paulus in der Zeit zwischen seiner ersten Gefangenschaft und seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, da schreibt er in Kapitel 3, Vers 12, dass er überlegt, Tychikus zu Titus nach Kreta zu schicken, um Titus dort zu unterstützen. Und selbst als Paulus dann ein zweites Mal in Rom gefangen ist und weiß, dass es jetzt bald mit seinem Leben zu Ende gehen wird, dass er hingerichtet werden würde, da hielt Tychikus treu zu ihm. Paulus schreibt am Ende seines letzten Briefes, des zweiten Timotheusbriefes, dass er Tychikus nach Ephesus gesandt habe. Und wenn Tychikus wirklich aus Ephesus stammte, dann sollte er in Paulus' Auftrag die Gemeinde in Ephesus nach Paulus' Tod und lange nach dem Epheserbrief weiterführen. Wir erfahren also nicht viel über diesen Tychikus aus der Bibel. Aber was wir erfahren ist, dass er über mindestens gut 10 Jahre ein treuer Freund von Paulus war. Paulus stand unter Hausarrest. Paulus war im Gefängnis. Paulus war kurz vor seiner Hinrichtung. Paulus brauchte jemanden in Kreta. Paulus brauchte jemanden in Ephesus. Tychikus war da. Und es ist deswegen nicht überraschend, dass Paulus uns ihn so beschreibt, wie hier in Vers 21. Er schreibt dort, damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen. Und dann der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Ja, wenn man nur die Eckdaten des Dienstes von Tychikus kennt, dann ist man überhaupt nicht überrascht, dass Paulus ihn als einen geliebten Bruder und als einen treuen Diener beschreibt. Auf Tychikus konnte Paulus sich wirklich verlassen. Es gab einige Männer wie Tychikus im Umfeld des Paulus. Ein anderer von diesen Männern, von denen wir nicht viel erfahren, außer dass sie treue Diener von Paulus waren, ein anderer von diesen Männern war Epaphroditus. Wir lesen von seinem treuen Dienst im Philipperbrief. Und über diesen Epaphroditus hat Declan McMahon mal von dieser Kanzel gesagt, jeder möchte einen Freund haben wie Epaphroditus. Aber keiner ist wirklich bereit, so zu sein wie er. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Tychikus. Tychikus war so von Christus erfasst, dass sein eigenes Ego, seine eigenen Rechte, sein eigenes schönes Leben auf seiner Prioritätenliste ganz weit unten standen. Ich sage es so einfach, wie es ist. Bete darum und strebe danach, dass Gott dich mehr so macht wie Tychikus, zu einem treuen Diener in seinem Reich. Es geht aber in den Versen 21 und 22 nicht nur darum, uns Tychikus als leuchtendes Vorbild vor Augen zu stellen. Ich glaube, diese Verse zeigen uns vor allem, dass es bei Theologie, bei den tiefen Wahrheiten der Bibel über Gott, um das richtige Leben geht. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Bei geistlichem Trost geht es um das wirkliche Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Briefe des Paulus lest. Ja, in den Briefen des Paulus ist unglaublich viel Theologie drin. Ja, ihr werdet gemerkt haben, manche Predigten von 40 Minuten hier zum Epheserbrief habe ich über 3 Verse gehalten. Ich hätte manche Predigten auch über einen Vers halten können oder über einen halben Vers. Wenn man Theologie in Flaschen abfüllen könnte, die Briefe des Paulus wären ultra hochdosiertes Konzentrat. Und dann ist da noch das eigene Leben, ja, wo ich eher so grundlegende Probleme habe. Ja, die Hüfte zwickt, das Aufstehen ist anstrengend, die Kinder nerven, der Ehepartner versteht mich nicht, auf der Arbeit ist sowieso gerade alles anstrengend und so weiter und so fort. Die Briefe des Paulus, wenn wir ehrlich sind, erscheinen uns doch manchmal so, wie wenn ich einem Baby, was gerade so in seinem Babysafe liegt, einen Duden auf den Schoß lege, den aufschlage und sage, hör auf zu weinen und fang schon mal an, dir die richtige Rechtschreibung der Wörter einzuprägen. Ja, kann man machen, ist aber nicht die schlauste Idee. Was das Beispiel von Tychikus hier zeigt, ist, dass so ein Denken falsch ist. Tiefe Theologie und das wahre, wirkliche Leben gehören unmittelbar zusammen. Und ich glaube, das sieht man hier in diesen Versen an 3 Dingen und die wollen wir uns anschauen. Das erste ist, der Epheserbrief, den Paulus hier mit diesem persönlichen Verweis auf Tychikus beendet. Der Epheserbrief mit seiner tiefen Theologie ist kein Buch für Herrn oder Frau, Professor, Doktor, Doktor sowieso, sondern, wie der Name schon sagt, ein Brief. Und diesen Brief schickt ein echter Paulus mit echten Problemen, er ist gerade unter Hausarrest, durch einen echten Tychikus mit echten Stärken an eine echte Gemeinde aus echten, ganz normalen Menschen mit einem echten Bedürfnis nach Trost. Ja, das waren Leute vor 2000 Jahren, aber im Prinzip waren sie genauso wie du und ich. Sie waren mal frustriert, mal fröhlich, mal leidend, mal lachend, mal schweigend, mal schreiend, mal träumend, mal trauernd. Ich lese nochmal die Verse 21 und 22 und achtet mal darauf, wie wichtig es Paulus ist, dass die Epheser wissen, wie es ihm geht und dass es den Ephesern eben gut geht. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Ich weiß noch, vor einigen Jahren im biblischen Unterricht, da haben wir irgendein Thema besprochen und es ging um irgendeine Frage und beim Lesen von ein paar Versen kamen wir dann auch zu einem Vers, in dem eben jemand persönlich erwähnt wird. Irgendwer wurde gegrüßt oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Brief es war und in welchem Buch. Aber was ich noch weiß, ist, dass es uns, als wir diese Verse gelesen haben, gar nicht um diese Person ging oder diesen persönlichen Gruß, sondern was ganz anderes. Aber als wir diesen Vers gelesen haben, hat plötzlich eine Teilnehmerin im biblischen Unterricht angefangen zu lächeln und hat gesagt, es ist doch total schön, dass hier sowas Persönliches aus dem richtigen Leben drinsteht. Wisst ihr, die Briefe des Paulus, sie wirken vielleicht manchmal sehr theoretisch, vielleicht sogar manchmal trocken, aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, es sind Briefe aus dem echten Leben für das echte Leben. Und das ist der erste Grund. Es gibt einen zweiten Grund, warum Theologie und das wahre Leben zusammengehören. Die Frage ist doch, warum war Tychikus so vorbildlich? Und die Antwort ist, er war so, wie er war, weil er voll von dieser Theologie erfasst war. Oder anders gesagt, Tychikus war nicht so ein vorbildlicher Diener, so ein treuer Freund, weil er einfach irgendwie ein guter Mensch war. Tychikus war so, weil ihn dieser Gott, von dem diese tiefe Theologie handelt, von Herzen erfasst hatte. Das, was er vermutlich von Paulus über diesen Gott gelernt hatte, das hatte dazu geführt, dass sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt wurde. Wir wissen nichts über Tychikus vor seiner Bekehrung, aber vermutlich hat er entweder die griechischen Götter verehrt oder sich vielleicht auch kaum Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Sondern wahrscheinlich hat er versucht, mit allem Einsatz ein möglichst angenehmes und erfolgreiches Leben zu führen. Aber dann kam Paulus und diese Botschaft, diese tiefe Botschaft. Und Tychikus lernte den wahren Gott kennen. Und es hat ihn so getroffen, dass er bereit war, sein Leben dieser jüdischen Sekte namens Christen zu widmen. Ja, die sowohl von den Juden als auch von den Römern, also von allen, wenn es gut lief, verspottet wurde und wenn es nicht so gut lief, bis aufs Blut bekämpft wurde. Der zweite Grund, woran wir sehen, dass tiefe Theologie und das echte Leben zusammengehören, ist, dass das echte Leben von Tychikus durch diese tiefe Theologie auf den Kopf gestellt wurde. Und der dritte Grund ist, dass die tiefe Theologie des Epheserbriefes das ist, womit Tychikus die Epheser tröstet. Ja, in Vers 22 lesen wir ja, dass Paulus dem Tychikus den Brief in die Hand drückt, sagt Tychikus, geh nach Ephesus und tröste die Epheser. Wie sah das aus, als Tychikus jetzt in die Gemeinde von Ephesus kam? War es so, dass er den Epheserbrief vorgelesen hat und dann gesagt hat, und jetzt werde ich euch noch trösten? Ich kann euch garantiert sagen, dass es so nicht war. Er hat sich nicht hingestellt und gesagt, liebe Epheser, ich komme gerade von Paulus. Paulus geht es gerade nicht so gut, denn er ist ein Gefangener. Wie ich sehe, geht es euch auch gerade nicht so gut. Aber wisst ihr was? Kopf hoch. Denn wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ihr lacht jetzt. Aber viel menschlicher Trost heute geht genau so. Und genau das hat Paulus eben nicht gemacht. Stattdessen hat Tychikus die Theologie der sechs Kapitel vorher, diese tiefe Theologie benutzt, um den Ephesern zu sagen, dass für ihr echtes Leben, in dem sie echten Trost brauchen, der Trost nur in dieser Theologie, die von diesem Gott handelt, zu finden ist. Es gibt nur einen einzigen Trost im Leben und im Sterben. Und dieser Trost ist, dass wir diesem Gott gehören, und zwar ganz und gar. Und damit ist echter Trost immer theologisch. Ohne tiefe Theologie gibt es keinen Trost, weil es ohne Gott keine Lösung für die Probleme dieser Welt gibt und vor allem nicht für das Problem aller Probleme, nämlich den Tod. Und deswegen konnten die Studenten, über die ich am Anfang berichtet habe, über die dieser Artikel aus dem Deutschlandfunk schreibt, sie konnten gar nicht mehr als nur kleine Trostpflaster finden, weil sie Gott, weil sie diesen tröstenden Gott von Anfang an aus ihrer Suche ausgeblendet haben. Der dritte und der wichtigste Grund, warum tiefe Theologie und das echte Leben zusammengehören, ist, nur tiefe Theologie kann uns in unserem echten Leben mit unseren echten Problemen echt trösten. Und wisst ihr, weil das so ist, beendet Paulus seinen Brief auch mit tiefer Theologie. Die Verse 23 und 24 sind eine Mischung aus Wunsch und Gebet für die Epheser. Er schreibt dort: Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. In Versen 23 und 24 stehen zwei Begriffe im Vordergrund, die sich durch den gesamten Epheserbrief ziehen, nämlich die Begriffe Friede und Gnade. Bereits ganz am Anfang, in Kapitel 1, Vers 2, hatte Paulus diese beiden Begriffe an den Anfang des Briefes gestellt. Er schreibt dort: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und diese beiden Begriffe, mit denen Paulus seinen Brief beginnt und mit denen er seinen Brief abschließt, die wollen wir uns jetzt in den Punkten 2 und 3 anschauen. Zunächst in Punkt 2, den Frieden. Für geistlichen Trost braucht es übernatürlichen Frieden. Der Friede taucht nicht nur am Anfang und hier am Ende des Briefes auf, sondern er ist einer der zentralen Themen des Epheserbriefs. Wenn wir uns jetzt also den Frieden näher anschauen, dann möchte ich euch ermutigen, vielleicht auch nochmal zurückzublättern und euch zu erinnern an das, was wir uns zum Thema Frieden bereits angeschaut haben. Paulus schreibt viel über diesen Frieden, vor allem in der zweiten Hälfte von Kapitel 2 und dann in Kapitel 3. Zum Beispiel in Kapitel 2 ab Vers 14. Da heißt es: Denn Jesus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigten zu diesen Versen erinnert. Hier geht es Paulus in diesen Versen um zwei Mauern, die es zunächst im Leben von jedem Menschen gibt. Die eine Mauer ist die Mauer zwischen dir und Gott. Und die andere Mauer ist die zwischen dir und den anderen Menschen. Und was Paulus über diesen Frieden sagt, ist: Am Kreuz hat Jesus beide Mauern niedergerissen. Als er für uns starb, in dem Moment, als wir noch seine Feinde waren, und als Christ hast du deswegen jetzt Frieden mit Gott. Und gleichzeitig hat Jesus uns in eine Gemeinde zusammengestellt. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Charakteren, Hintergründen, Hobbys und Interessen. Menschen wie dich und mich. Aber obwohl Jesus diese Mauer niedergerissen hat, neigen wir immer wieder dazu, so zu leben, als gäbe es diese Mauer noch. Das passiert immer dann, wenn wir auf Distanz zu Gott gehen, uns von ihm entfernen oder gegen ihn sündigen. Das passiert auch dann, wenn wir unsere Geschwister in der Gemeinde nicht so annehmen, wie Christus uns angenommen hat und nicht nach dem Frieden miteinander streben. Paulus erklärt uns den Frieden, den er haben oder den er hier fordert und den er sich wünscht, in Vers 23 genauer mit drei Begriffen. Er sagt: Friede werde den Brüdern zuteil und erstens Liebe, samt zweitens Glauben, von drittens Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe, Glauben und Gott. Wie das Wort Frieden sind auch diese drei Begriffe sehr häufig im Epheserbrief. Und sie erklären uns genauer, wie wahrer Frieden aussieht. Liebe herrscht dann, wenn der Friede ausgelebt wird. Glaube ist der Weg, wie wir den Frieden bekommen. Und Gott ist der, der durch Jesus Christus den Frieden geschaffen hat. Und deswegen wollen wir uns diese drei Dinge, die Liebe, den Glauben und Gott, ein bisschen genauer anschauen. Das Wort Liebe oder Lieben taucht 12-mal im Epheserbrief auf. 5-mal bezieht es sich auf die Liebe, die Gott zu uns hat. 7-mal auf die Liebe, die wir zu Gott und zu unseren Geschwistern haben. Und Paulus spricht hier in Vers 23 den Ephesern Gottes Liebe zu, die sie in die Lage versetzt, ihn und ihre Geschwister zu lieben. Denn die Liebe ist das, was gelebten Frieden ausmacht. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die den Frieden, den Gott geschaffen hatte, völlig aus der Gemeindepraxis ausgeblendet habe. Es gab verschiedene Parteien und Fraktionen, je nachdem, welchen Prediger man am tollsten fand. Das Abendmahl und gemeinsame Mahlzeiten arteten aus. Wohlhabende Leute ließen ärmere Leute ihren Reichtum spüren. Sünde wurde toleriert und manchmal sogar gefeiert. Und in diesem Zusammenhang, an diese Gemeinde, schreibt Paulus über die Liebe in 1. Korinther 13. Und das ist nicht in allererster Linie ein romantisches Gedicht als Höhepunkt für jede christliche Hochzeit, sondern es ist eine knallharte Ermahnung für eine Gemeinde, die nicht den Frieden auslebt und sucht, die nicht den Frieden auslebt und den Frieden sucht, nämlich den Frieden, für den Jesus sein Leben in den Tod gegeben hat. Paulus schreibt dort, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, wer das in der Gemeinde alles mal mehr verinnerlichen müsste, dann hast du nicht verstanden, dass es in erster Linie um dich geht. Wir können nur in der Liebe Gottes mit anderen leben, wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben. Johannes schreibt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und der Weg, die Liebe Gottes zu erfahren, das ist der Glaube. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 23, Liebe samt Glauben. Und auch Glaube ist ein Wort, das im Epheserbrief zentral steht. 7-mal spricht Paulus von Glaube oder Glauben. Ohne Glauben an Gott haben wir keinen Frieden mit Gott und haben auch keinen Zugang zu Gottes Liebe. Schon ganz am Anfang des Epheserbriefs macht Paulus deutlich, wie eng Glaube und Liebe zusammenhängen. Kapitel 1, Vers 15 schreibt er, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, und dann schreibt er nicht auf, für euch zu beten. Glaube, das ist kein Werk, was wir tun. Es ist nicht so, dass Gott sich deinen Glauben anschaut und sagt, ja, der oder die, das ist nicht perfekt, aber was für ein Glauben. Der oder die darf in den Himmel. So ist es nicht. Paulus schreibt in Kapitel 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Dann fügt er hinzu, und es nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Der Glaube ist ein Geschenk, kein Werk. Glaube ist sozusagen unsere Bankrotterklärung an Gott. Herr, ich kann nichts leisten, um dir irgendeinen Grund zu geben, mir ewiges Leben zu schenken. Und deswegen vertraue ich auf das Geschenk, das du mir durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes gemacht hast. Und damit sind wir schon beim dritten Aspekt, den Paulus in Vers 23 unter der Überschrift des Friedens erwähnt. Das ist Gott selbst. Frieden, Liebe und Glaube kommen von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott und miteinander gibt es nur, weil Gott der Vater seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat und Frieden gemacht hat. Und deswegen ist dieser Frieden auch übernatürlich. Es ist kein Frieden, den irgendeine internationale Friedenskonferenz schaffen kann, den irgendwelche Blauhelmsoldaten oder die UNO herstellen können. Lieben können wir nur, weil wir diese unvergleichliche, unvorstellbare Liebe Gottes am eigenen Leib erfahren haben. Und auch der Glaube ist zwar die Antwort, die wir auf die Verheißungen Gottes geben, aber selbst diese Antwort, schreibt Paulus im Epheserbrief, ist ein Geschenk Gottes. Diesem Gott verdanken wir alles. Und diese Tatsache, dass wir diesem Gott alles verdanken, fasst die Bibel mit einem einzigen Wort zusammen. Und das ist das Wort Gnade. Und damit sind wir am dritten und letzten Punkt, den geistlichen Trost, den gibt es aus besonderer Gnade. Vers 24. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. 12-mal im Epheserbrief finden wir das Wort Gnade. Und außer in Kapitel 5 taucht es mindestens einmal in jedem Kapitel auf. Gnade bedeutet, dass Gott uns wohlgesonnen ist, dass Gott uns liebt und deswegen errettet, obwohl wir es nicht verdient haben. Und es geht sogar noch weiter, sondern obwohl wir das genaue Gegenteil davon verdient haben. Zum ersten Mal taucht das Wort Gnade in Kapitel 1, Vers 2 auf, wo Paulus den Ephesern Gnade und Frieden zuspricht. Und dann erklärt er uns durch den gesamten Brief, was Gott uns aus seiner völlig unverdienten Gnade geschenkt hat. Und ich möchte jetzt ganz kurz den Brief durchgehen und euch zeigen, wie Gnade den ganzen Brief prägt. Und vor allem, wie Gnade dein ganzes Leben prägt. Von einem Zeitpunkt, als es dich noch gar nicht gab, bis zu einem Zeitpunkt, den du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Wir sehen ganz am Anfang, dass Gott der Vater dich aus Gnade auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor es dich oder deine Eltern oder deine Großeltern überhaupt gab, hat Gott dich ausgesucht, um dich unglaublich reich und völlig unverdient zu beschenken. Das ist Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Dann, wenn wir weitergehen, sehen wir, Gott, der Sohn, hat dich erlöst, indem er aus Gnade für deine Sünden starb. Er trug die Strafe, die du verdient hast, und vergab dir so alle deine Schuld. Kapitel 1, Vers 7. In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Dann hat dir aus Gnade der Heilige Geist die Wiedergeburt geschenkt. Vorher warst du taub für alles, was mit Gott zu tun hatte. Aber dann hat Gott dein Herz gedreht und dich von einem geistlich toten Menschen zu einem geistlich lebendigen Menschen gemacht. Kapitel 2, Vers 5. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, hat Gott mit dem Christus lebendig gemacht. Und das ist der Moment, in dem Paulus einfach mitten reinruft: Aus Gnade seid ihr errettet. Dann sehen wir weiter, aus Gnade hat dir Gott den Glauben geschenkt, durch den du dir sicher sein darfst, dass Gott dich liebt und dich gerettet hat. Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade hat dich Gott dann in eine Gemeinde gestellt und dir Gaben geschenkt, um den anderen in der Gemeinde Gutes zu tun und ihnen in Liebe zu dienen. Kapitel 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Und aus Gnade wird Gott eines Tages im neuen Himmel und auf der neuen Erde jeden von uns so unglaublich reich beschenken, wie wir es uns jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können. Kapitel 2, Vers 7, damit Gott in den kommenden Weltzeiten, also wenn Jesus ein zweites Mal wiedergekommen ist, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte an uns erzeige in Christus Jesus. Alles passiert aus Gnade. Wir verdienen uns das nicht. Wir arbeiten nicht daran mit. Wir tragen nichts dazu bei. Im Gegenteil, wir entfernen uns eigentlich davon oder sorgen jeden Tag dafür, dass wir es weniger verdienen. Wir werden einfach beschenkt. Und wisst ihr, das Besondere an dieser Gnade ist, es ist nicht einfach ein Gegenstand oder irgendeine Substanz oder so. Und wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann bekommen wir auch nicht in erster Linie irgendwelche Dinge wie Vergebung, Errettung, Glauben, ein neues Herz und irgendwann auch einen neuen Körper. Natürlich gehört das alles dazu. Aber in erster Linie ist Gnade keine Sache, sondern eine Person, nämlich Jesus selbst. Wenn Gott uns gnädig ist, dann schenkt er uns nicht irgendwelche Dinge zunächst, sondern er verbindet uns ganz eng mit Jesus. Wenn Gnade einfach nur irgendeine Sache wäre, irgendeine wertvolle Sache, die Gott uns schenkt, dann würde das Abendmahl nachher vermutlich ganz anders aussehen. Dann würden wir vielleicht einfach alle zum Abendmahl so ein kleines Stück Gold bekommen. Und das würde dann symbolisieren, wie unglaublich wertvoll das ist, was Gott uns schenkt. Aber Gott möchte uns eben durch das Abendmahl zunächst wieder ganz neu in die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus bringen. Und deswegen gibt es Brot und Wein als Symbol, als Zeichen für den Leib Christi und das Blut Christi. Und deswegen taucht der Begriff in Christus oder in ihm auch gefühlt in jedem zweiten Vers im Epheserbrief auf. Denn durch unsere Einheit mit Jesus bekommen wir all das Gute, was Gott uns aus seiner Gnade schenken möchte. Und deswegen ist unser Glaube auch kein Deal mit Gott. So nach dem Motto, Gott tut sein Ding, ich tue mein Ding und dann ist Gott zufrieden und ich komme in den Himmel. Leider leben wir oft im Alltag unseren Glauben genau so. Aber unser Glaube ist im Kern eine lebendige Beziehung, eine Bundesbeziehung zu dem lebendigen Christus. Und durch diese Beziehung bekommen wir dann aus Gnade alles andere, was wir brauchen. Angefangen von unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt bis zu unserer Verherrlichung am Ende der Zeiten. Wenn Gnade wirklich so ein Geschenk ist, warum schreibt Paulus dann im letzten Vers des Briefes, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben mit unvergänglicher Liebe? Paulus tut das, weil er deutlich machen möchte, dass diese Gnade eben eine Gnade ist, die nur für Gottes Kinder gilt. Es ist nicht so, dass Gott ohne Unterschied jedem Menschen gnädig ist. Gottes Gnade gilt für die, sagt er hier, die Jesus lieb haben. Und aus dem Zusammenhang gerissen könnte man jetzt denken, dass wir uns Gottes Gnade dadurch verdienen können, dass wir jetzt Jesus lieb haben. Also wenn du Jesus lieb hast, dann gilt dir Gottes Gnade oder dann soll dir Gottes Gnade gelten. Aber unsere Liebe zu Jesus ist niemals die Bedingung, um Gottes Gnade zu bekommen. Gnade ist bedingungslos, das haben wir eben ausführlich gesehen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Gnade Früchte in unserem Leben trägt. Wenn wir von der Gnade erfasst sind, dann bleibt es nicht ohne Folgen. Und eine der wichtigsten Früchte dieser Gnade ist, dass wir diesen Jesus, der uns alles geschenkt hat, anfangen zu lieben. Wir werden ihn niemals auf dieser Erde perfekt lieben. Aber doch so, dass man sagen kann, ein Christ ist jemand, der Jesus liebt. Oder andersherum, wenn jemand Jesus nicht liebt, dann ist er kein Christ. Denn die Liebe zu Jesus ist eine notwendige Frucht, die die Gnade Gottes in unserem Leben bewirkt. Und auch wenn diese Liebe alles andere als perfekt ist, ist sie doch unvergänglich, wie Paulus hier schreibt. Denn wenn Gott in unserem Leben mit seiner Gnade angefangen hat, dann wird er das auch bis zum Ende durchziehen. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich mehr als einmal gefragt, hier geht es um Frieden und um Gnade und um Glaube und um Liebe. Alles Begriffe, die wir im Epheserbrief wieder und wieder gehört haben, über die ich gepredigt habe. Habe ich da überhaupt noch irgendetwas zu predigen, was ihr nicht schon wieder und wieder gehört habt? Aber dann ist mir aufgefallen, genau das ist der Punkt. Paulus weiß, dass die Epheser in den ganz normalen Schwierigkeiten ihres Lebens stehen und dass die Schwierigkeiten vielleicht sogar mehr geworden sind, seit sie Christen sind. Und er möchte, dass sie in genau diesen Schwierigkeiten getröstet werden. Und deswegen schreibt er in seinem Brief von den Dingen, die alleine wirklich trösten können. Von den grundlegenden Tatsachen unseres Glaubens, die wirklich zählen. Und obwohl er sie schon so oft erwähnt hat, erwähnt er sie hier am Ende noch einmal in Kurzform. Deswegen schickt er Tychikus, um die Epheser mit genau diesen Wahrheiten und Tatsachen zu trösten. Denn nur wegen diesen Tatsachen hat nicht dein Leid und schon gar nicht der Tod das letzte Wort in deinem Leben, sondern der übernatürliche Friede Gottes und seine ganz besondere Gnade. Amen.